Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss. So, heute zusammen am Stammtisch. Neben mir hockt Johanna. Hoi Johanna.
Hallo.
Zum Wohl. Und vis-à-vis von mir hockt Manu Schmid. Hoi Manu.
Ciao zusammen.
Fröstli. Und ich bin der Stefan Jüte. Wir haben heute ein wichtiges, grosses Thema, das wir haben zusammen diskutieren wollen, nämlich Medien und Medienvielfalt in der Schweiz. Aber nicht nur in der Schweiz, weil aufs Thema kommen sind wir gar nicht nur von lauter Schweizer Beispiel, sondern da gibt's ja ein bisschen an der Grenze gerade einiges, was läuft und los ist. Also Johanna, vielleicht du mit deinen Wurzeln ganz speziell betroffen von Österreich, gell?
Ja, ich bin ja Österreicherin, seit einigen Monaten in der Schweiz und fühle mich schon sehr zu Hause, aber mein Pass ist nach wie vor österreichischer Pass. Und ja, was man da an Nachrichten hört, ist doch für mich ziemlich überraschend gewesen. So hätte ich nicht gedacht, dass der Kanzler abgehen würde.
Es ist dann auch ziemlich schnell gegangen, dass der Kanzler kurz gegangen ist. Und das Ganze hängt ja zusammen mit einem Begriff, den man vielleicht auch noch gar nicht so oft gehört, nämlich Inserate-Korruption.
Ja, ich möchte dazu noch sagen, wie er auf mich wirkt und ich glaube auch auf viele andere, eigentlich sehr kontrollierte Persönlichkeit. Also ich stelle mir ein bisschen vor, so ein Typ, den man in der Elite-Tanzschule Ellmayr treffen könnte, der den ganzen Walzer hindurch sehr angespannt bleibt, weil er einfach sehr darauf achtet, keinen falschen Schritt zu machen.
Ja. Also kurz meinst du jetzt?
Genau.
Ja. Kannst du vielleicht oder kann jemand kurz in groben Zügen sagen, um was es geht? Weil ich glaube nicht, dass es alle gerade so im Hinterkopf haben. Es geht ja um SMS oder um Nachrichtenaustausch, der deutlich macht, dass der Kurz oder die österreichische Regierung ihre Medien ziemlich erschreckend unter Kontrolle gehabt hat, oder?
Also alles hat eigentlich angefangen damit, dass der Falter, das ist ein links-liberales Wochenmagazin, noch einmal darauf hingewiesen hat, dass es da ganz komische Kurznachrichten gibt aus dem Kreis um Kurz herum, wo deutlich darauf hinweisen, dass man Österreich, das ist eine Tageszeitung, aber jetzt nicht eine von den qualitativ wahnsinnig hochstehenden in Österreich, Inserat verschafft hat, wo also mit Regierungsgeldern sind gezahlt worden und dafür gezielt hat können Artikel dort publizieren und die Artikel haben sogar auf Umfragen basiert, die extra gefälscht worden sind. Oder verfälscht,
wie
das Wort sein. Also das bedeutet, wenn der Vorwurf stimmt, dann wäre das so gewesen, dass der Kreis um Kanzler Kurz, noch bevor er eigentlich überhaupt ist Kanzler war, dafür gesorgt hat, dass das in diesem Blatt erscheint, auf der Seite, wo sie wollen und in dem Umfang, wo sie wollen. Und dafür denen geschaut hat, dass die Inserate bekommen, die sie finanzieren.
Und es hat, glaube ich, irgendeinen so einen Austausch gegeben zwischen, was ist das, der Chefredaktor von Österreich, von dieser Zeitung oder so, wo er wirklich komplett buckelt und zurückkrebst und irgendwie, ich weiß auch nicht, Kurz und seine Entourage ist angepisst gewesen.
Wir sind mega sauer, verdammt, oder? Und so. Und dann schreibt der Fellner zurück, oh, das tut mir wirklich leid, grosses Versehen, Scheiße, ich rück alles wieder zurecht, oder?
Und und ich verspreche euch drei Seiten Berichterstattung, oder? Also, ja, du hast das ja auch, du hast ja das auch sehr, wie soll ich sagen, auch irgendwie schockiert wahrgenommen, oder, Johanna?
Ja, überrascht. Also im Prinzip geht es also um das Verhältnis zwischen Politik und Medien. Und ich habe für den Falter geschrieben, früher auch, und für den ORF gearbeitet, aber ich bin zu lange weg, um das jetzt als Insiderin beurteilen zu können, aber ich habe Freunde in Wien und ich habe die gefragt, also sowohl Leute, die bei den öffentlichen Rechtlichen angestellt sind, als auch bei Tageszeitungen, und die meinten, sie sind auch erstaunt. Nämlich erstaunt, dass es so leicht ist, manipulierte Berichterstattung zu kaufen.
Johanna, darf ich gerade dort schnell einhängen, weil das eben mir so erstaunt, ich habe es wahnsinnig günstig gefunden, ehrlich gesagt. Nein, also ehrlich, jetzt, man redet im Moment von einem Betrag von etwa 1 Million Euro wo sind Inserate dafür geliefert worden. Und da muss ich jetzt schon sagen, das finde ich jetzt, weißt du, wenn man das so auf einem Werbebudget anschaut, von einer Firma oder so, ist das jetzt auch nicht gerade ein riesiger, gigantischer Betrag, den man da hat müssen aufwenden musste, um nachher so gezielt können Meinungsmache publizieren.
Also, ich kenne auf jeden Fall eine ganze Reihe von Leuten, die natürlich von dieser Berichterstattung überhaupt nicht erstaunt sind, sondern wo triumphierend gesagt haben, das ist, was wir
was immer kennst schon, denn du für Leute, Manu?
Das ist, was wir immer schon gesagt haben. Das ist doch ganz klar, das sind Staatsmedien, das sind Mainstream-Medien, die tanzen quasi am Gängelband von staatlichen Unterstützungen. Genau so haben wir uns das vorgestellt, dass, ja, dass Berichte getürkt werden und gefaked werden im Auftrag des Staates.
Oder? Manu, da müssen wir aber, glaube ich, aufpassen. In so einer Situation generalisiert man gerne. Und dann ist alles mal Lügenpresse. Ja. Aber gerade Österreich, ein Boulevardblatt. Und nicht nur Blatt, sondern gibt es ja auch Social Media und alles drum und dran. Das ist ja jetzt insofern jetzt auch wieder nicht die Riesenüberraschung, weil als super seriöses Medium sind die ja gerade nicht bekannt. Genau. Ja, also ja. Da hast du zum Beispiel, kannst gerade jetzt berichten, die natürlich nicht selbstkritisch, sondern du kannst 1 Kilogramm Gold gewinnen und siehst leicht bekleidete Frauen da und dicke Schlagzeilen. Das ist so ein Medium und das ist gerade nicht ein Medium, das eigentlich das ist nicht ein öffentlich-rechtliches Medium, also das ist nicht gebührenfinanziert oder was, sondern es ist freie Marktwirtschaft. Mhm. Und gerade dieses Medium, das ist doch interessant, ist da sehr anfällig und wir haben ja auch die Medienkrise, die Medien haben es ja schwer, ist sehr anfällig da für solche Zuwendungen, für solche mit Steuergeldern finanzierten Inserate. Mhm. Und da möchte ich noch ein Stichwort nennen, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, Message Control. Habt ihr das schon mal gehört?
Nein.
Ich habe das vor ein paar Monaten mal aus dem Mund von Kanzler Kurz, es ist so wichtig, Message Control zu bewahren. Was stellt ihr euch denn darunter vor?
Ich hätte mir jetzt irgendwie vorgestellt, dass man sich irgendwie auf ein Wording einigt, das nachher in den Medien konsequent so gebraucht wird, also keine Ahnung.
Ja, Steuerung der Informationspolitik. Und was du sagst, wäre eine Möglichkeit, aber man sieht jetzt in der neuesten Affäre, in der jüngsten Affäre, dass das sozusagen ein schleichender Prozess ist, bis hin zu Druck ausüben und dann auch die Pressefreiheit einschränken. Wir hatten ja in Österreich 2018 Ibiza-Gate,
genau,
diese Ibiza-Affäre. Und da war es so, dass die Vorgängerregierung, dass also der HC Strache, das ist der FPÖ-Vizekanzler damals gewesen, einer vermeintlichen Oligarchin, von ihr, also ihr erzählt hat, dass er darüber nachdenken würde, dann, wenn es so viel Geld zur Verfügung gibt, die parteiunabhängigen Medien zu kontrollieren. Ja. Und was ich interessant finde, es gibt Reporter ohne Grenzen und die geben, die sind so ein bisschen wie Amnesty International für die Medien. Die geben alljährlich so eine Landkarte heraus und ich weiß nicht, ich kriege die zugeschickt. Nicht Landkarte, sondern eigentlich Weltkarte. Habe ich mir in der Küche aufgehängt und da habe ich jetzt nochmal ein bisschen nachgeschaut und zu Österreich, die erwähnen genau dieses Message Control.
Okay.
Und das ist eben etwas, was auch bei der neuen Regierung eine Rolle spielte. Und jetzt sehen wir ein bisschen, was da alles damit gemeint ist.
Oh, Johanna, also ich finde es gut, dass du auf Differenzierung beharrst. Aber was du jetzt nachher gesagt hast, schlägt ja eigentlich wieder in die Kerbe. Und ich finde es einfach wichtig, wie das Thema ist ja die letzten 1,5 Jahre auch durch Corona wahnsinnig hochgekocht. Und die Begriffe Lügenpresse, Mainstream-Medien und so sind in aller Munde und machen auf Facebook, in meinem Facebook-Timeline, machen da Furore, oder? Das ist, ich glaube, das ist wichtig, sich über das zu unterhalten, wie unabhängig und frei sind Medien noch. Und ich finde es schon fatal, dass jetzt nach 1,5 Jahren, wo man sich mit Verschwörungstheorien und mit all diesen ganzen Vorwürfen von staatshörigen Medien müssen umschlagen, so Enthüllungen kommen, die ein Stück weit halt doch bestätigen, was die natürlich dann immer Rundumschlag von allen Medien behaupten.
Und genau dort finde ich, merkt man, dass es nicht stimmt, Manu. Also, und darum vielleicht endet mal so ein Weekend lang Zeit nehmen, mal die Freundeslisten auf Facebook überarbeiten. mein Punkt wäre jetzt das Gegenargument, oder, gegen die Haltung, die du nicht vertrittst, aber eben, wo du jetzt quasi beschilderst, ist, es ist ja letztendlich nachher ein anderes Medium gewesen, ein anderes österreichisches Medium, das genau diesen Missstand offengelegt hat und überhaupt erst eine staatliche Untersuchung in Gang gebracht hat. Also das heisst für mich, okay, das, was Fellners, wenn sie es dann gemacht haben, und im Moment sieht ganz viel noch aus, also das, was sich Fellners mit Österreich, mit dieser Zeitung geleistet haben und das, was am Kanzler Kurz seine Entourage mit seinem Wissen, wenn man den SMS glaubt, gemacht haben, das geht natürlich gar nicht und das ist wirklich unter allem. Aber es sind Medien selber gewesen aus Österreich, die das ganze Ding recherchiert haben und offengelegt haben.
Genau.
Und das ist das, was ich sage, darum ist das eine gute vierte Gewalt im Staat. Nicht, weil jede einzelne Zeitung für sich immer nur gut ist. Das sind Menschen wie in der Politik oder in der Wirtschaft auch, da passieren Sachen, die nicht gehen. Aber insgesamt schauen die sich eben gegenseitig auf die Finger, weil sie eben gerade nicht irgendwie kontrolliert sind und einfach jemandem gehören.
Ich stimme dir total zu. Also die waren sich selber bewusst, dass sie an Grenzen gegangen sind. Da kursiert ja auch dieses Chat, so weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Und Fellner ist ein Kapitalist, wer zahlt, schafft an. Ich liebe das.
Ja.
Und nun ist es so, dass die, in der Schweiz war es ja so, 2018 hat man sich dafür mehrheitlich ausgesprochen, dass die Gebührenfinanzierung bestehen bleibt.
Klar.
Und es ist doch interessant, und das spricht dagegen, dass alles so ein Brei von Lügenpresse ist, dass gerade diejenigen, die Einfluss nehmen wollen mit diesen dubiosen Methoden, und da hat sich der Kanzler wirklich disqualifiziert, dass diejenigen auch gegen die Gebührenfinanzierung nämlich sind. Und da ein stetiger Kampf ist, dass das eben nicht abgeschafft wird, weil wenn das abgeschafft ist, kann man dann eben über Geld, kann man dann noch viel mehr Einfluss ausüben.
Also dein Gedanke ist jetzt Gebührenfinanzierung, weil das Argumentarium ist natürlich, läuft natürlich in die Richtung von denen, die Gebührenfinanzierung möchten abschaffen, ist ja mit dem zahlen wir ja nur die staatshörigen, staatstreuen
Medien. Das ist einfach doof. Das ist wirklich doof, wenn man so denkt. In Deutschland hat man das, dass die Leute dann gerade bei Corona diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, mehrere Journalisten, die sehen dann ZDF oder ARD Mikro und haben die beschimpft und auch tätlich angegriffen.
Ja.
Und das ist wiederum für dieses Amnesty International, für Journalisten, Reporter ohne Grenzen, mit ein Grund, warum Deutschland jetzt auch abgesackt ist, nämlich von guter Situation der Pressefreiheit zu nur befriedigend. Also auf dieser Landkarte, die ich geschildert habe, sind die Deutschen jetzt gelb. Also da gibt's weiß, gelb, rot und schwarz. Die Schweizer. Von 11 auf 13, glaube ich. Die Schweizer sind 10. Die sind weiß. So wie die geführt wird das von den skandinavischen Ländern. Also da ist die Pressefreiheit in einem sehr guten Zustand. Und Österreich ist jetzt auch nicht Bananenrepublik. Das ist Platz 17 von 180 Ländern.
Naja.
Da hast du im schwarzen Bereich hast du chronisch China und Iran. Beide Länder habe ich bereist. Ich kann mir das sehr gut gar nicht anders vorstellen. Du hast Saudi-Arabien und du hast zum Beispiel, das Schlusslicht ist noch schlimmer als Nordkorea, Eritrea. Und da hast du die Kriterien, da sitzen halt die Journalisten wirklich im Knast. Und ja, das ist dann finstere Diktatur.
Ja. Und was ich ganz wichtig finde, um jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen in die Schweiz noch überschwenken. Mhm. Wir haben ja hier ein Medienqualitätsranking, das jährlich veröffentlicht wird. Und das ist jetzt nicht irgendwie etwas, wo der Staat in Auftrag gegeben hat oder so, sondern es ist eine unabhängige Stiftung, die das macht, zusammen eben mit Medienfachleuten. Und die untersuchen zwei Sachen, die ich ganz entscheidend finde. Das erste ist, wie hoch ist die Reputation von einer Medienmarke? Also wie gut denken die Leute, dass das Medium ist? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie gut ist es denn tatsächlich, wenn wir es jetzt probieren, mit objektiven Kriterien zu analysieren und anzuschauen. Und das ist total interessant, wenn man sich das anschaut, dann ist einfach bei uns genau der gebührenfinanzierte Teil ganz, ganz weit vorne. Also über alle verschiedenen Medien ausgesehen, also egal ob jetzt Fernsehen, Radio, Internetportal, Zeitungen, Zeitschriften, ist dort weit in Führung das Echo der Zeit. Mm. Nachher dann haben wir so Sachen wie von RTS-Sendung oder das SRF Rendezvous, wir haben Tagesschau, wir haben 10 vor 2, wir haben RTS Le Journal, wir haben SRF News, wir haben aber dann auch schon die Neue Zürcher Zeitung oder NZZ.ch, also da kommen nachher auch andere drin in diesem Ranking rein. Und dort merkt man, glaube ich, schon, dass wir einen grossen Teil von dem, was wir Qualitätsmedien verdanken in der Schweiz, also wo man kann konsumieren, eben tatsächlich dieser Gebührenfinanzierung verdanken. Oder? Ich habe nachher dann aber leider mir mal Zahlen angeschaut, wie viel Impact haben denn eigentlich die Medien, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben in der Schweiz. Und dort ist es eben recht krass. Man kann jetzt so sagen, über die Gesamtbevölkerung raus geht das noch. Dort haben wir ganz, ganz weit vorne tatsächlich die SRF-Produkte. Wenn wir jetzt aber schauen, zum Beispiel bei den 15- bis 25-Jährigen, dann ist ganz, ganz weit vorne in dem Ranking nach Impact, wo das hat, also auf ihre politische Meinungsbildung, ist 20 Minuten. Und wenn du jetzt eben gehst, also, und zwar, also, mehr Impact als die nächsten drei, die noch kommen, oder?
Zusammen,
jetzt, ja. Zusammen, oder? Und wenn du jetzt dort gehst, schauen, wie das dann beurteilt wird, dann muss man halt leider sagen, das ist recht weit unten, was Medienqualität angeht.
Ja, das ist jetzt wirklich mediale Junkfood, oder? Mhm. Also, ich sage immer, du kannst, für mich ist 20 Minuten aus dem Grund qualifiziert 20 Minuten nicht als Zeitung, weil ich das Gefühl habe, du könntest es 100 Jahre lang lesen und du würdest die Welt nicht besser verstehen, ja. Weil es ist alles so anekdotisch, so fragmentiert, du hast keine Hintergrundinformationen, du könntest das auswendig lernen und würdest gleich die ganz wichtigen, auch geopolitischen Zusammenhänge und so weiter, würdest einfach nicht mitbekommen, oder? Und das finde ich schon, also wenn wir jetzt über Qualitätsjournalismus reden, das finde ich ein Kennzeichen, finde ich schon, wenn Journalismus von dieser Fakten- und Ereignisebene nochmal ein Stück weit nicht Abstand nimmt, sondern drunter geht und gewisse Zusammenhänge probiert klarzumachen. Und natürlich spielt dann dort Gesinnung und die ideologische Formatierung vom Journalist auch eine Rolle. Aber ich finde es einen Weg wichtig, zum Probieren, so Zusammenhänge zu verstehen, oder?
Also du würdest sagen, ein wichtiges Kriterium für guten Journalismus ist, dass er fähig ist, grosse Linien und Zusammenhänge zu zeigen.
Ja, voll.
Und Sachen in einen Kontext einzubetten.
Ja.
Und dafür brauchen dann die Journalisten aber auch eine sozusagen die Möglichkeit, ausreichend zu recherchieren. Also da braucht es Grundlagen dafür. Und es gibt etwas, da schauen die anderen neidisch auf die Schweiz, nämlich hier sind gelungen, Online-Qualitätsmedien zu etablieren. Das gelingt hier. Und ich denke, das hat viel auch damit zu tun, dass die Schweiz eben wirtschaftlich auch gut dasteht. Und das ist sicher etwas, was hier ganz gut funktioniert.
Ich bin aber gar nicht so sicher, ob unsere wirtschaftliche Situation jetzt dort so das hilfreiche Argument ist. Weil auf der anderen Seite muss man ja sagen, wenn du jetzt so ein Medium in der Schweiz lancierst, dann zahlst du Schweizer Löhne, du zahlst Schweizer Mieten, oder? Also all das ist ja eigentlich auch recht hoch. Ich glaube aber, dass es in der Schweiz tatsächlich so etwas gibt, wie ein relativ waches gesellschaftliches Bewusstsein für die Wichtigkeit von den Medien und eigentlich eine grosse Wertschätzung gegenüber den Medien. Das ist so etwas, Manu, das nimmt mich jetzt wunder, du hast jetzt ein Kriterium genannt, das du wichtig findest und hast gesagt, eben die Zusammenhänge zeigen. Johanna hat gesagt, ja, das setzt aber dann auch voraus, dass man recherchieren kann.
Ja.
Jetzt, wenn ich mich daran erinnere, vor gut 4 Jahren oder, hat die Republik Fundraising gemacht. Jetzt gerade ist die Hauptstadt dran in Bern, Johanna, wo wir wohnen. Das wären ja genau so die neuen Medien, oder, wo du glaube auch meinst, oder, wo genau. Im Digitalen unterwegs sind. Dann haben die aber sehr stark damit argumentiert, wir sind erstens werbefrei. Also das ist ein Kriterium gewesen, das sie haben genannt, oder? Also dass sie nicht von Werbung abhängig sind. Das steht natürlich zuerst mal schon für eine grosse Freiheit. Das leuchtet ja ein. Und dann haben sie aber auch gesagt, dass sie nicht auf so einen Klick-Journalismus quasi angewiesen sind.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich die Beschreibung von RefLab auch.
das ist schön. Ich frage mal nachher, was wir müssen zahlen für die Werbung. Nein, aber vielleicht nochmal zurück auf die Ebene. Würdet ihr denn sagen, das nimmt mich jetzt wunder, Jana, auch von dir noch einmal, weil du hast ja wirklich mega lange im Journalismus geschafft, dass ab dem Moment, wo man anfängt, Klicks zu messen oder Sachen zu priorisieren nach Klicks, dass es dann eigentlich schon vorbei ist? Oder ist das etwas, was heute einfach eigentlich halt zum Geschäft gehört, wie ein Bäcker davon lebt, dass er viel Brötchen verkauft, lebt das Online-Magazin davon, dass es oft geklickt wird?
Die Medien leben absolut davon. Ich erinnere mich an diese Konferenzen im Newsroom. Ich komme ja von einer großen deutschen Mediengruppe, nämlich Matzak. Kohl hat gesagt, die Frau Matzak ist die mit dem dicken Geldsack. Also die waren ganz mächtig. Das war ich habe in meiner eigenen Biografie erlebt, wie die Medien wirklich noch sehr mächtig auftreten konnten. Und mit der Medienkrise hat sich das geändert und sie sind verstärkt in Abhängigkeiten geraten und eben auch in die Abhängigkeit von diesen Klicks. Und ich erinnere mich, wie da dann wir eigentlich bestürzt festgestellt haben, ja, was wird am meisten geklickt? Der Busunfall auf der Autobahn und der Mord irgendwo. Also natürlich beeinflusst das die Themenwahl derjenigen, die da kommerziell sich halten müssen in dem Markt.
Ja.
Und was bedeutet das jetzt? Also bedeutet das jetzt, dass guter Journalismus heisst, dass man im Prinzip das Zeug einfach ein bisschen braucht, um auch noch können, Werbungen zeigen, aber es darf nicht einen Schwerpunkt bieten? Oder müsste guter Journalismus auf solche Sachen ganz verzichten?
Sag du, Manuel.
Ich würde mal so sagen, es gibt immer Sachzwänge, die lassen sich nicht umgehen im Journalismus und auch sonst nicht. Also ich glaube, der Mythos von einem unabhängigen Journalismus, ich glaube, es wäre sehr hilfreich, man würde den verabschieden und dann versuchen, aufrichtig umzugehen mit den Voraussetzungen, unter denen man Journalismus betreibt. Weil ich finde es nicht aufrichtig, wenn man behauptet, wir sind jetzt... Natürlich gibt es mehr oder weniger strenge oder enge Sachzwänge und enge Verpflichtungen und so weiter. Aber ich finde es nicht ganz aufrichtig, wenn man behauptet, wir bringen jetzt die unabhängige Alternative, dann machst du das Crowdfunding, finde ich, das ist natürlich noch stimmig, kannst sagen, das ist so Grassroots, das kommt von unten, das ist nicht von irgendwie, da ist nicht der Christoph Blocher dahinter oder sonst irgendein Mäzen, der da seine Millionen drin pumpt, oder? Aber schlussendlich muss ich sagen, auch so eine Zeitung oder so ein Medium wie Hauptstadt jetzt, natürlich haben doch die auch ihr Klientel, wo sie ansprechen. Die Werbung wird gemacht mit einer irgendwie Fußballtrainerin aus dem Lengas-Quartier, wo du auch herkommst, wo einfach sozioökonomisch ein ganzes Klassprofil hat und in einem bestimmten, das kannst du eigentlich praktisch punktgenau auf einem Sinusmilieu fixieren. Also die suchen ja dann ihre Unterstützer auch aus einem bestimmten ideologischen Pool, oder? Und da sind ja auch Erwartungen damit verbunden. Wenn jetzt dort plötzlich würde irgendwie der Christoph Mörgeli eine Kolumne schreiben, dann hätten sie ihre Abonnenten wahrscheinlich auch schnell wieder verloren. Also das sind ja dann auch, sage ich jetzt mal, ich will nur sagen, gewisse Sachzwänge sind immer verbunden, egal ob man sich mit Werbung finanziert oder mit Crowdfunding über ein bestimmtes Milieu oder so. Ich fände es wichtiger, man würde zu dem stehen und vor allem Bedeutung und Notwendigkeit von anderen Medien auch hochhalten, oder? Weißt du, sagen, Medien, Stichwort Medienvielfalt, ich würde auch auf eine Weltwoche nicht wollen verzichten. Ich finde, die braucht es auch.
Weißt? Ja gut, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, das ist jetzt wirklich ein Extremfall. Aber
nein, ich habe keinen
Extrem. Nein, Manu, ich kann es nur als blödes Spruch gemeint. Ich glaube, in mir streiten gerade so zwei Seelen. Das eine ist so, wie soll ich das sagen, so vielleicht die aufklärerische Seele, die so findet, nein, hey, Leute, ihr habt wirklich eine Verantwortung. Oder? Also wenn die Leute wenn Busunfälle schauen, dann heisst das noch nicht, dass sie müssen Busunfälle zeigen müssen. Also ja, so, ja. Sondern wirklich berichtet über das, was wichtig ist und geben dem so viel Raum, wo dieser Wichtigkeit entspricht. Das ist so die eine. Und die andere ist aber nachher so eine, vielleicht eine liberale Seele, die so findet, ja, aber wenn ich jetzt halt auch ab und zu will Busunfälle schauen, dann will ich einen Busunfälle schauen. Und ich bin ja selber für meinen Medienkonsum verantwortlich, dass ich auch ab und zu wieder einen Hintergrundbericht lese oder so. Aber ganz offensichtlich, und das finde ich etwas krass, funktioniert das nicht. Und jetzt gibt's, und das macht mir eben mega Sorgen, so wie quasi, ja, wie will man dem sagen? Ich würde sagen, der gute Journalismus ist im Moment wie von zwei Seiten eingekesselt. Mhm. Auf der einen Seite hat man so das Rechtspopulistische, das sagt, oh, die linken Medien werden auch noch vom Staat finanziert und ist alles scheiß Propaganda, weißt du, ja. So, oder?
Ja.
Finde ich natürlich nicht. Auf der anderen Seite merke ich aber etwas, was mir auch Unbehagen macht. Und das kommt jetzt eher tendenziell aus einem eher linken, alternativen Spektrum, ist so, wie zu sagen, ja, also hier die ganzen Medienhäuser und ihre Macht, das muss uns doch suspekt sein. Jetzt machen wir Crowdfunding-Aktionen und unterstützen unabhängige eigene Medien. Mhm. Und dann würde ich einfach mal sagen, hey, aber es ist etwas anderes, ob du eine Hauptstadt machst, die verspricht, wir bringen 1 bis 3 Artikel am Tag. Ich finde das aber toll, gell, dass ich es mache. Ich finde es wirklich toll. Oder ob du sagst, ich bin ein NZZ, wo jeden Tag probiert, irgendwie das, was relevant ist, in einer Welt abzubilden. Oder?
Ja. Du, diese Konzentration, das haben wir ja zunehmend gemerkt, dass sich die Medien kaufen immer mehr andere, also Zeitungen, es kommt zu Ballungen, ist schon ein Krisenphänomen, würde ich sagen, weil es ist immer schwerer, sich am Markt zu halten. Und was ist der Grund? Also was es den Medien, den klassischen traditionellen Medien schwer macht, ist ja die Konkurrenz durch das Internet. Und wenn man über Qualität redet, das ist ja jetzt gar nicht per se schlecht, sondern die Vielfalt ist größer geworden. Mhm. Aber was wir eben sehen können, zum Beispiel wenn wir auf Donald Trump und seine sehr eigenwillige Medienpolitik schauen, dann hat der ja die Medien ausgebotet. Er hat durch Twitter direkt zu den Leuten gesprochen. Und da haben wir einfach ganz neue Entwicklungen, die auch auf die Politik stark Auswirkungen haben. Und da ist vielleicht interessant, ganz neue Nachricht, dass der Trump jetzt, nachdem er rausgeflogen ist aus den Plattformen, wo man übrigens sehen kann, die Gatekeeper waren früher die großen Traditionsmedien, heute sind das die Plattformen. Mhm. Da ist er rausgefallen.
Also Facebook, Twitter und so,
das, die Handy gesperrt. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Danke. Also du würdest quasi wie sagen, das, was früher New York Times oder so ist gesehen, oder? Wo dir quasi die Öffentlichkeit können verschaffen oder auch entziehen.
Mhm.
Das sind jetzt eigentlich Plattformen.
Ja.
Und wenn man jetzt den Gedanken ein, drei weiterspinnt, muss man auch sagen, genau die Plattformen leben ja aber nur und ausschließlich von polarisierendem Content.
Absolut. Und Trumps Argument ist jetzt, das ist Tyrannei von Big Tech, also die Plattformen, und er hat ist dabei, eine Gegenplattform zu installieren, und der Name Truth Social, also vielleicht so ein bisschen wie die Wahrheit von der Straße. Ja, und da wird man sehen. Und warum ist er rausgeflogen? Das war ja kurz nach diesem Sturm auf das Kapitol, wo es 5 Tote gegeben hat, viele Verletzte, wo ihm dann vorgeworfen wurde, dass er das mitgeschürt hat. Und Bannon, der hat einen Tag vorher in seinem Podcast, das War Room heißt, Kriegsraum, davon gesprochen, dass die Hölle losbrechen wird. Also da werden sich wahrscheinlich Richter auch damit befassen. Und da sehen wir aber eben wirklich weitreichende Umbrüche und einen Umbau dessen, wie öffentlich kommuniziert wird heute.
Ja. Ich glaube aber, dass genau das von dieser Logik, also das, was du jetzt beschrieben hast, mit den sozialen Medien quasi als Plattformen werden zu den Gatekeepers, auch angefangen hat, die Mentalität mindestens in gewissen Medienmarken zu prägen. Also, wenn wir das Österreich-Beispiel nehmen, oder? Du hast vorher das Zitat gebracht, oder? Also, so weit bin ich noch nie gegangen und quasi der andere ist letztendlich einer, der anschafft, oder? Und so. Also, das ist ja eigentlich recht krass. Dann wirkt doch das Ganze so, als hätten wir irgendwie eine Kultur von lauter verkoksten Typen dort, wo irgendwie einfach der nächste Plan umsetzen, den nächsten Klick generieren etc. reichelt jetzt gerade in Deutschland, Bild-Zeitung, wo jetzt haben müssen gehen, muss ich auch sagen, ey, ich kann nur noch lachen, als ich das gelesen habe. Weil, also, man muss vielleicht einfach schnell zum Kontext liefern, es hat schon vor etwa einem halben Jahr, ist das glaube ich, schwere Vorwürfe gegen ihn, dass er die Macht missbrauchen als Chefredakteur, was sich gerade so auf jüngere Angestellte ausgewirkt hat, die in gute Positionen sind gekommen, wenn sie mit ihm ins Bett sind und sind entsorgt worden, wenn sie das nicht haben gemacht etc. Das Ganze hat man dann eigentlich untersucht und er ist, ich sage jetzt nicht gerade weiss gewaschen gewesen, aber man hat gesagt, ja, er hat Fehler gemacht. Ja, aber jetzt ändern wir das, bessere Betriebskultur und so. Ein Investigativteam hat daran geschafft, hat aufgedeckt, dass das auch nachdem noch weitergegangen ist, etc. Und das, was du dort kannst lesen, das sind einfach Sachen, wo du denkst, hey, aber ich stelle mir echt vor, ist es denn so, dass ich muss damit rechnen, dass der Chefredakteur von der grössten deutschen Tageszeitung irgendwie in seinem Büro kokst und zum oben runterkommen trinkt er einen kleinen Whisky und dann bestellt er sich irgendwie eins von seinen Redaktionsmeitchen noch ins Büro und dann fahren sie zusammen ins Hotel. Also das sind jetzt so Bilder, die dort entstehen.
Ja, das ist wie ein Roman eigentlich.
Das ist wie ein Roman.
Ja, und du hast aktuell also zwei Sachen, du hast zwei Beispiele gerade für Verletzung äußerer Pressefreiheit, nämlich wenn die Politik oder die Ökonomie Einfluss nimmt, und innere Pressefreiheit, wenn die von innen her aus irgendwelchen Loyalitätsgründen und so oder so etwas nicht publik machen. Und es wäre jetzt stammtischmäßig, wenn ich auch ein bisschen was plaudern könnte, so von meiner Erfahrung bei den großen Medienhäusern. Aber ich muss sagen, da habe ich auch einiges erlebt, aber so etwas nicht.
Okay.
Und weiß nicht, ist das vielleicht bei den Boulevardmedien nochmal ein spezielles Klima?
Ich bin mir wie nicht sicher, Johanna. Ich war so wieder Eindruck, das eine Krisenphänomen ist, dass Medien sehr anfechtbar sind durch Druck von außen, der kommt. Oder aus einer wirtschaftlichen Not raus. Man kann, glaube ich, schon sagen, das Geschäftsmodell von der klassischen Medien, wie wir es kennen, ist ziemlich am Abgrund. Wenn nicht schon runtergeht. Also ja. Das mit Inserat schalten etc. pp. Das ist nicht mehr das, was funktioniert. Oder?
Natürlich.
Und auf der anderen Seite führt aber genau das, was du vorhin mit dieser Gatekeeper-Funktion, wo man eben merkt bei den sozialen Plattformen, die stark mit Polarisierungen arbeiten können, ja intern auch zu einem Druck, dass quasi ein Artikel umso besser ist, je mehr Klicks das er generiert, oder? Weil dort kannst du ja nachher wieder Werbung zeigen, also für die kein Abo hat, oder?
Und was funktioniert, das, was stark emotionalisiert.
Und das,
was
emotionalisiert. Ja. So, und ich habe jetzt wieder Verdacht, von innen ist das nachher das andere Krisenphänomen, dass du quasi so wie Kulturen von einem ganz krassen so, Raubtierverhalten und so einem Machismus ausprägst, die eigentlich motiviert sind durch so eine entweder wir wachsen oder wir sterben Logik. Mhm. Oder?
Yeah.
Und da sind wir uns einig, das geht nicht in Richtung Qualitätsmedien.
Ich glaube nicht, oder? Ja,
yeah. Das stimmt. Das sind ganz massive Druck- und Notsituationen, die durch Medienkrisen hervorgerufen sind, auch wenn man muss sagen, vor der Medienkrise, es gibt ja viele so Mischerli von, auch von Roger Köppel natürlich, aber auch von anderen Zeitchefin und weiss ja, wo quasi nur mit dem Taxi durch ganz Europa gefahren sind und quasi sich praktisch von Kaviar ernährt haben. Also es gibt da schon auch, sagen wir jetzt mal, gewisse Exzesse, wo man nicht unbedingt wie zurückgehen. Aber jetzt unter dem Druck, unter dem Überlebenskampf, oder? glaube ich, sind schon einmal ganz neue Sachzwänge ins Spiel gekommen und werden die Medien auch sehr verletzlich genau für so Geschichten, wie in Österreich passiert sind. Wenn einer sagt, ja du, also wenn ihr da so am Kämpfen seid, ich hätte schon eine Idee, um eure Bilanz aufbessern, aber dann müsst ihr halt in eine bestimmte Richtung berichten und so. Und gerade in so einer Situation ist vielleicht tatsächlich die Statement für Gebühren Pflicht oder für Gebühren Medienjournalismus ist vielleicht gar nicht so daneben, oder? Wenn der Staat tatsächlich unter den Voraussetzungen von einem freien, demokratischen Rechtsstaat, wenn der Staat durch Gebühren Medien finanziert, wo irgendwie die Vielfalt, wo im Volk herrscht, auch abbildet, dann glaube ich, dann wird sehr viel Druck rausgenommen, wo sonst in Medien herrscht, oder?
Ja, ich meine, das ist das eine Bild, oder, das man haben kann. Auf die andere Seite muss man einfach sehen, wir haben jetzt 10 Jahre hinter uns, wo in der Schweiz allein, also ja, 3000 Stellen von Journalistinnen und Journalisten sind abgeschafft worden, also über alle Bereiche raus. Wir haben im Moment die Situation, dass die SDA, also die Schweizerische Depeschenagentur, eigentlich, also nichts gegen die wertvolle Arbeit, die sie leisten, oder? Aber rein strukturell liegt das Ding fast in Trümmer.
Ja, das ist quasi. Internet ein riesiges Problem, genau, für die Nachrichtenagenturen.
Ist es so? Ja, ja, natürlich. Ja, oder? Und meine Frage ist jetzt quasi, ja, was heisst das jetzt? Also machen wir das, was quasi immer das linke Modell ist? Wir sagen einfach, oh, etwas funktioniert nicht mehr, komm, wir verstaatliches.
Verstaatliches, ja.
Oder? Und dann funktioniert es einfach gar nicht mehr. Ja, also das ist immer sehr oft so. Ja. Oder möchte man dort vielleicht irgendwie einen Weg probieren, wo man sagt, ja, man kann ja teils machen. Also, weißt du, so wie eine Art, ein Teil von den Steuergeldern werden eingesetzt, wo man zum Beispiel sagt, pro Kopf, also pro 100% Stelle, die dich beschäftigen, wenn ihr etwas Journalistisches macht, gibt es einfach den Betrag, ungeachtet dessen, was die produziert, was die publiziert etc., um mal so einen Grunddruck rauszunehmen, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber meine Vision natürlich, als jemand, der als Liberaler glaubt, ist jetzt nicht, dass irgendwie die NZZ oder der Tagesanzeiger oder die Tamedia Group, jetzt heisst es irgendwie TX Group, glaube ich, oder so, verstaatlicht wird, oder? Sondern mein Wunsch wäre eigentlich, dass wir eine Bevölkerung haben, die sagt, hey, wir haben so eine Wertschätzung für das. Kann sein, dass ich nie unter der Woche dazu komme, die Tageszeitung zu lesen, aber als Digitalabo schließe ich es trotzdem ab, weil ich etwas ganz, ganz Wichtiges mache und damit eine Art staatsbürgerliche Pflicht erfülle. Ich finde tatsächlich, es ist eine staatsbürgerliche Pflicht für Menschen, die können denken, lesen und dürfen abstimmen, dass sie mindestens ein Medium abonniert haben. Und wenn sie es nicht lesen, dann wenigstens digital.
Ja, also ich hätte jetzt nicht da die Lösung, aber ich würde sagen, was all die Fälle zeigen, ist, wie zerbrechlich, wie prekär das letztlich auch ist, Pressefreiheit. Und man muss es einfach sehr genau im Blick haben. Und gerade jetzt in der Vorbereitung für das Gespräch ist mir auch nochmal bewusst geworden, Reporter ohne Grenzen, wie wichtig diese Art von Arbeit ist.
Ja. Das wäre natürlich auch etwas, oder, was sehr unterstützenswert ist, eigentlich. Genau. Ja, aber jetzt vielleicht noch so eine Schlussrunde. Wir können ja mal Karten auf den Tisch legen. Welche Medien abonniert ihr selber denn so? Johanna Manu.
Also ich habe keine Printmedien mehr.
Ja, gar nichts mehr?
Nein.
Ja.
Ich habe auch keine mehr. Ich habe nämlich mein NZZ-Abo, NZZ am Sonntag-Abo gekündigt, weil ich einen digitalen Zugang habe. Jetzt, aber ich habe irgendwie 15 Jahre lang NZZ am Sonntag gelesen und habe immer noch das Gefühl, das ist für mich die beste Schweizer Wochenendzeitung. Also da habe ich sehr viel gelernt.
Schweizer Wochenende?
Ja, nein, Schweizer Wochenende, so Sonntagszeitung, finde ich, okay. Die beste.
Ja. Bei mir so, ich habe nicht mehr Papierix abonniert, also genau wie du, Johanna, aber ich leiste mir jetzt praktisch fast jedes Wochenende mindestens so den Luxus, so Kiosk zu gehen und zu schauen, ob ich lieber die Sonntagszeitung will oder lieber die NZZ am Sonntag. Und Abos habe ich digital von der Zeit und von der NZZ, und dann muss ich noch zugeben, dass ich sehr oft das Login vom RefLab benutze, um den Tagesanzeiger zu lesen. Oh. Aber, und das ist mir jetzt klar geworden, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, es geht eigentlich nicht, dass ich in Bern lebe und weder der Bund noch Berner Zeitung habe. Das ist eigentlich nicht okay.
Darum gehörst du jetzt zu diesen 1000 Crowdfunding-Unterstützern der Hauptstadt.
Nein, weißt du, was ich eben finde, was ich muss machen? Ich habe mir das überlegt. Man muss das auch unterstützen. Und das werde ich auch. Versprochen hier im Podcast. Aber ich muss entweder noch den Bund oder die Berner Zeitung auch abonnieren. Weil ich wirklich glaube, dass wir am Schluss mega profitieren von diesen aufstrebenden Projekten und die probieren Sachen aus und sammeln und Erfahrungen, die vielleicht die ganze Branche irgendwann retten und voranbringen. Das finde ich geil. Aber auf der anderen Seite braucht auch TX Group oder die NZZ oder wer auch immer, vielleicht ringe ich nicht so fest, ich weiß es nicht, unser Geld.
Ich wünsche mir Kaffeehäuser, wo, so wie das in Wien noch der Fall ist, ja, man das auch lesen kann.
Das tönt echt toll. Das wäre cool. Ah, so wie man Fußballmatch oder in Pubs zeigt, aber du zahlst nachher als Pub sehr viel für die Rechte von der Übertragung an diesem Fußballspiel, könnte man ja eigentlich das Gleiche machen mit Tageszeitungen und Wochenzeitungen und so richtige Zeitungscafés einrichten. Das wäre schon recht geil.
Ja, kann ich mir schon noch denken. Ich vermisse eigentlich die Zeit, die ich früher einmal gefunden habe, am Wochenende zum Zeitung lesen. Müsste ich mir die zuerst mal wieder gewinnen.
Ja, Manu, das kommt irgendwann wieder, wenn deine Kinder grösser werden und deine Knie so wehtun, dass du nicht immer draußen rumspringst. Merci, dass ihr bis jetzt dranbleiben seid. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie ihr das machen mit dem Medienkonsum, ob ihr zum Beispiel bei der Hauptstadt einsteigt, immer noch Republik abonniert oder am Anfang dabei sind und nachher nicht mehr oder gerade umgekehrt.
Oder die Weltwoche.
Ja, ich glaube, die hören uns eh nicht bis zum Schluss zu. Schreibt uns doch, ihr erreicht uns wie immer über contact@reflab.ch oder Instagram, Facebook und Twitter. Und euch allen eine ganz gute Woche. Wir hören uns wieder nächsten Freitag. Ciao zusammen.
Ade.
Ciao zusammen.